Wir sind live. Thomas, willkommen.
Vielen Dank. Hi, Franz.
Schön, dass ich bei euch da sein darf. Was hast du denn heute schon vor mir in deinem Tag gemacht?
Ich war heute schon recht aktiv. Ich fange immer morgens meinen Tag mit Sport an, tatsächlich. War dann schon sehr früh im Büro heute. Hab noch eine kurze Verhandlung geführt mit einem Geschäftspartner, sagen wir es so. War dann auf der Halle, in unserer Umschlagshalle, zusammen mit den Abteilungsleitern der Halle, um einmal zu schauen, wie ist der Ablauf, wie sieht die Halle aus, was gibt es auch noch zu verbessern. Ja, und von dort bin ich eigentlich direkt hierher gekommen, begrüße dich jetzt hier bei uns im Lab von Andreas Schmid.
Ja.
Sind hier schön ungestört in unseren Räumlichkeiten und freue mich jetzt auf den Podcast.
Ja, sieht auf jeden Fall echt, echt super aus hier. Stell uns doch mal kurz dich vor und natürlich auch Andreas Schmid AG.
Sehr gut. Fangen wir bei mir an. Thomas Schleder, 39 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, zwei Jungs, 7 und 3 Jahre alt. Der Große wird bald 8. Leidenschaftlicher Fußballfan, Eintracht Frankfurt Dauerkartenbesitzer. Ich selbst in 2. Generation, mein Sohn in 3. Generation. Also wir sind mit 3 Generationen Schledern-Männern alle 2 Wochen im Stadion vertreten.
Cool.
Auch wenn es diese Saison nicht immer viel Spaß gemacht hat, halten wir natürlich trotzdem der Eintracht die Stange. Bin jetzt seit Januar im Vorstand bei der Andreas Schmid Group, übernehme den Vorstandsvorsitz bei Andreas Schmid zu einem gegebenen Zeitpunkt und bin eigentlich sehr, sehr froh, jetzt Teil eines traditionsreichen Unternehmens zu sein. 2, 3 Sätze zu Andreas Schmid. Wir sind 1928 gegründet worden, traditionsreiches Haus, haben relativ klein hier in Augsburg begonnen, haben uns dann sehr, sehr stark entwickelt, waren einer der Gesellschafter von der IDS geworden, das größte deutsche Stückgutnetzwerk, sind hier in Augsburg auch der absolute Platzhirsch, was das Thema Stückgut angeht, haben uns dann immer weiterentwickelt, auch in den Teil- und Direktladungsverkehr, haben eine Kontraktlogistikorganisation gegründet, die mittlerweile hier recht, recht erfolgreich am Markt agiert und sind mittlerweile auch ein Stück weit über die Grenzen Augsburgs hinausgewachsen, haben die ersten Dependancen im Ausland eröffnet, in der Slowakei, in Bratislava, in Ungarn, in Rumänien, in Arad und mehrere Standorte in Tschechien. Ja, und ich bin froh, jetzt eben Teil dieser Geschichte zu sein.
Mega. Glückwunsch erstmal. Wir sind ja schon ein bisschen länger im Kontakt, deswegen freue ich mich, dass wir heute zusammenkommen. Und wir erfahren natürlich auch gleich so ein bisschen, wie du da hingekommen bist. Aber erzähl noch ein bisschen was zu Andreas Schmid AG, was ihr genau macht. Also wir haben schon Umschlagshalle zum Beispiel schon genannt, Stückgut. Das sind schon so die Logistikfachbegriffe für alle Leute, die nicht aus der Branche kommen. Erklär uns mal, was ihr genau macht.
Das ist ein guter Hinweis. Vielen Dank. Also Andreas Schmid ist ein Logistikunternehmen, typischerweise beheimatet im Landverkehr und in der Kontraktlogistik. Also Kontraktlogistik ist alles das, was innerhalb der 4 Wände im Lager passiert. Sind hier in Augsburg, wie schon angesprochen, im Stückgut, also in dem Einzelversand von Paletten, der absolute Platzhirsch. Sind hier mit ca. 120 LKWs jeden Tag unterwegs auf den Straßen im Nahverkehr, haben insgesamt über 200 eigene Fahrzeuge mit entsprechenden Fahrern, sind mit 1300 Mitarbeitern hier in Deutschland und angesprochen eben schon im Ausland aktiv und bedienen unsere Kunden hier mit allen logistischen Belangen, die sie haben.
Das heißt, genau wenn ein Kunde Paletten sozusagen von A nach B befördert haben will, das ist sozusagen euer Spezialgebiet, oder?
Ganz, also als eines unserer Spezialgebiete, genau im Landverkehr, wenn Paletten von A nach B transportiert werden müssen, entweder innerdeutsch oder auch innerhalb von Europas, dann ist das unser Spezialgebiet. In der Kontraktlogistik ist es ein bisschen weiter gefächert. Also da gehen wir auch noch tiefer in die Verzahnung mit den Kunden. Wir machen beispielsweise Pulverbeschichtungen von Waschanlagen bei uns in den Anlagen.
Okay.
Wir machen Setbuilding für die Kosmetikindustrie. Also gerade wenn L'Oreal oder andere Kosmetikmarken ihre Theken im DM ausrollen, dann machen wir die Bestückung bei uns in der Halle und liefern dann eben auch diese Verkaufstheken in die DMs in Deutschland und Österreich aus. Also da ist die Palette ein bisschen breiter. Wir machen Ersatzteillogistik für große Luftfahrtunternehmen. Wir sind im Schiffsmotorfeld sehr aktiv, hier mit einem lokalen Kunden aus Augsburg. Also da bedienen wir eine recht große Bandbreite an Dienstleistungen und Kundensegmenten.
Okay, können wir gleich nochmal so ein bisschen reinschauen, wie das genau aussieht. Wie ist so ein Logistikunternehmen eigentlich aufgebaut? Also ich sehe ja immer Andreas Schmid, wenn ich hier die Autobahn langfahre, dann ist das da diese riesige Logistikzentrum, habe ich dir auch schon öfter erzählt.
Genau.
Das heißt, es gibt offensichtlich Logistikzentren, es gibt offensichtlich LKWs, das hast du schon erzählt, es gibt einen Vorstand, das hast du auch schon erzählt. Aber erzähl mal, wie ist so ein Logistikunternehmen eigentlich aufgebaut?
Ich kann jetzt nicht für alle Logistikunternehmen sprechen. Ich spreche jetzt mal in erster Linie von Andreas Schmid. Wir sind aufgebaut in einer Holding, in einer AG. Das ist dann auch die Organschaft, für die ich vorstehe. Mhm. Unter der AG sind die operativen Einheiten. Das sind dann in der Regel die GmbHs, einmal für die Spedition, also für den ganzen Lkw-Verkehr und auch die Luftseefrachtdienstleistungen. Das ist einmal die GmbH für die Kontraktlogistik. Wir haben auch noch einen Personaldienstleister in unserem Portfolio und sind beteiligt an einer Medienagentur. Und das sind dann eben die operativen Einheiten unterhalb unserer AGs, in denen das Geschäft abgewickelt wird.
Okay, verstanden. Und eure Kunden, wie gesagt, hast schon so ein paar genannt, beziehungsweise andeuten lassen, die kommen dann zu euch und dann ist euer Auftrag ja in erster Linie dann auch mal die Sachen erstmal wahrscheinlich zu euch zu holen, in die Logistikzentren, oder bringen die zu euch und ihr dann weiter? Also wie sieht da so der Ablauf aus?
Also auch das ist ganz, ganz unterschiedlich. Jetzt die jüngste Logistikanlage, die wir eröffnet haben, das konnten wir auch groß kommunizieren, war mit Paulaner. Mhm. Wir machen beispielsweise die ganze Dosenlogistik für Paulaner. Dort ist eine Produktion bei Paulaner in den Produktionsanlagen. Die fertig produzierten Dosen kommen dann zu uns auf die Halle. Dort werden sie entsprechend kommissioniert, umgeschlagen und dann eben verteilt deutschlandweit. So, das ist jetzt ein Bereich. Wir sind hier mit anderen Kunden in Augsburg auch in der Produktion verzahnt, wo wir auch Leute on-site in der Produktion haben oder eben im großen Versandhaus und dann die Waren zu uns auf die Halle ziehen, dort dann in der Regel noch weiter in Anführungszeichen veredeln, wenn wir über die Pulverbeschichtung beispielsweise sprechen oder eben Kommissioniertätigkeiten durchführen, um dann das Kundenprodukt entsprechend in den Handel zu bringen.
Okay, aber jetzt zum Beispiel diese Pulverbeschichtung, das hat jetzt nichts mit dem Versand zu tun, das ist ja wirklich...
Die hat nichts mit dem Versand zu tun, nee, das ist einfach der Hersteller von diesen Waschanlagen, der hat gesagt, ich kann Waschanlagen produzieren und ob die halt gelb, grün oder rot sind, ist mir relativ wurscht, und dann kommt Andreas Schmid als Logistiker und sagt, alles klar, du machst das, was du am besten kannst. Das ist in dem Fall Waschanlagen produzieren und wir übernehmen dann alles andere für dich, dass du dir da keine Sorgen machen musst.
Okay, cool. Ja, wo wir hier reingekommen sind, habe ich schon so eine Drohne dann da vorne auch gesehen. Was sind so die, an was forscht oder arbeitet ihr gerade so bezüglich Logistik? Was sind da so die Trends oder vielleicht auch so Innovationen?
Also Drohnen waren mal eine Zeit lang ganz groß im Test in der Logistik und deswegen steht hier vorne auch noch die Drohne. Also wir waren auch mal beteiligt an einem Drohnenunternehmen, um eben zu schauen, wie können wir Drohnen auch in der Logistik einsetzen. Jetzt müssen wir sagen, wir sind kein Paketdienstleister, also dementsprechend ist unser Einsatzfeld relativ gering. Ich glaube, Drohnen werden irgendwann eine Rolle im Paketdienstleistungssektor spielen. Das tun sie ja heute schon, wenn man nach China oder auch in die USA schaut. Mhm. Bei uns im typischen Palettenversand, sage ich jetzt mal, werden wir mit Drohnen zumindest in der nächsten Zukunft erstmal wahrscheinlich nicht agieren. Wir haben weitere Anwendungsfelder geprüft, ob wir Drohnen beispielsweise für die Inventur nutzen können. Mhm. Also da sind wir weiterhin noch in Tests, sage ich jetzt mal. Aber was für uns jetzt gerade ganz interessant ist und ein Thema ist, wo wir uns auch stark mit beschäftigen, ist Automatisierung, auch mittels künstlicher Intelligenz. Wir sind jetzt gerade am Testen der Automatisierung unserer Disposition im Nahverkehr. Also was bedeutet das? Vielleicht hier auch nochmal kurz ausgeholt. Wir bekommen typischerweise in der Nacht unsere Linien, so nennen wir das, in unsere Umschlagshalle. Die Linien kommen aus ganz Deutschland, aus ganz Europa, beispielsweise jetzt eben aus Berlin mit Waren hier für Augsburg, werden dann bei uns umgeschlagen in der Nacht, und am Morgen zwischen 6 und 7 kommen dann die Nahverkehrsfahrzeuge und werden dann diese Waren eben auf ihre Nahverkehrsfahrzeuge verladen und zustellen. So, und jetzt muss ja irgendjemand entscheiden, welche Paletten kommt von der Linie XY auf Nahverkehrsfahrzeug Z. Das nennt man Disposition. Das ist im Moment noch ein manueller Prozess, der eben von Menschen in der Nachtschicht und auch in der Frühschicht durchgeführt wird. Und hier sind wir jetzt eben gerade am Testen, das zu automatisieren mittels Algorithmen, mittels künstlicher Intelligenz, dass wir eben sagen, Paletten, die nachts bei uns reinkommen, werden automatisch auf eine Nahverkehrstour geplant. Dort wird dann auch schon die Tourenreihenfolge geplant. Also welchen Stopp mache ich als erstes, welchen als zweites, um eben möglichst effizient in die Zustellung gehen zu können. So, das ist ein Thema, da sind wir gerade dran, das wollen wir bis Ende des Jahres einführen und wird uns A, einfach die Arbeit erleichtern, vor allem halt den Kollegen in der Nachtschicht, und B, erhoffen wir uns dadurch natürlich auch einen Effizienzgewinn.
Klar. Cool, danke dir für das Beispiel. Ist es so, einmal Logistik, immer Logistik?
Also bei mir definitiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie bin ich zur Logistik gekommen? Das ist in meinem Fall eine, wie ich finde, ganz lustige Geschichte. Ich stand 2006 kurz vorm Abitur und war damals zugegebenermaßen ein Schüler, der nicht unbedingt sehr zielstrebig war. Also ich habe mein Abitur geschafft, das war auch alles kein Problem, aber ich wusste nicht so richtig, was soll ich nach dem Abitur machen. Ja. Hab dann überlegt, machst du mal Meteorologie, das hat mir Spaß gemacht. Ich hatte Erdkunde LK und fand auch das bestimmt ganz spannend. Ja. Aber so richtig, was man damit machen sollte, wusste ich auch nicht. Und war dann auf einer Abendinfo-Veranstaltung im Berufsinformationszentrum, damals in Aschaffenburg. Und da hat Professor Dr. Uwe Barwick einen Vortrag zur Logistik gehalten. Und der Herr Barwick ist mittlerweile leider nicht mehr unter uns, aber wer ihn kennt oder kannte, der weiß, dass er sehr leidenschaftlich sein kann. Und er hat da einen leidenschaftlichen Vortrag über die Logistik gehalten und hat eben, und damit hat er auch bis heute recht, ausgeführt, in der Logistik bekommt man gute Einblicke in alle möglichen Branchen. Mhm. Das hat schon ausgeführt, wir haben Waschanlagenhersteller bei uns im Kundenportfolio, wir haben große Versandhäuser in unserem Portfolio, Kosmetik, und du bekommst überall eben einen Einblick. Und das hat er sehr, sehr eindrucksvoll dargelegt und hat dann geendet mit den Worten, die Logistik ist die Königsklasse der kaufmännischen Berufe. Mhm. So, und da bin ich in dem Moment, glaube ich, 5 Zentimeter größer geworden in meinem Sitz im Publikum und habe mir gedacht, jawohl, das machst du. Mhm. Bin dann wirklich eine Woche später nach Mannheim gefahren, an die duale Hochschule, damals noch Berufsakademie, an der er Professor war. Da war Tag der offenen Tür und damals gab es ein Unternehmen, das zu meinem großen Glück gerade erst kurzfristig entschieden hat, wieder duale Studenten einzustellen. Das war damals die Firma Wincanton. Mhm. Da habe ich mich beworben, habe die Stelle bekommen, bin dann 2 Monate später nach Mannheim gezogen, habe da studiert, mein duales Studium bei der Firma Wincanton gemacht und seitdem in der Logistik. 20 Jahre später, würde ich sagen, habe ich es nicht bereut.
Mega, echt klasse. Wie war so der Ablauf? Also wie, wenn du so zusammenfassen würdest, du hast dann duales Studium gemacht, jetzt bist du ja Vorstandsvorsitzender offensichtlich, das heißt viel mehr nach oben geht sozusagen, ja karrieretechnisch gesehen nicht. Mhm. Wie war der Ablauf? Wie navigiert man sich durch die Logistik, um Vorstandsvorsitzender zu werden?
Also ich würde jetzt lügen, dass ich sagen, wenn ich sagen würde, das war von Anfang an geplant. Also ich habe mein duales Studium bei Wincanton gemacht, bin danach zu Schenker in den Vertrieb gegangen, war da dann 4 Jahre im Vertrieb bei Schenker, habe in der Zeit berufsbegleitend noch mein Masterstudium gemacht, habe dann gesagt, okay, jetzt würde ich gerne den nächsten Schritt machen. Der nächste Schritt war eigentlich abgesprochen, ist dann aus unterschiedlichen Gründen nicht erfolgt. Hab mir dann überlegt, gut, dann gehst du zur französischen Version, zur SNCF Geodis, war dann dort. Hab eine erste Führungsrolle übernehmen dürfen, durfte dann da einen Vertrieb für technische Dienstleistungen aufbauen, bis dann irgendwann wieder der Anruf von Schenker kam, Mensch, willst du nicht zurückkommen? Wir strukturieren gerade um, wir reorganisieren uns, willst du da nicht Teil davon sein? Und hab das dann gemacht, bin dahin zurückgegangen, war immer noch in einer recht kommerziellen Rolle, hatte dann aber eine Führungskraft, die mir viel Vertrauen entgegengebracht hat. Das war damals der europäische Landverkehrsleiter Christian Drenten, der hat immer gesagt, gib jungen Menschen viel Verantwortung, und das hat er mir übertragen, hab dann die Gesamtverantwortung im Bereich des Business Developments übernommen im Landverkehr, hab das eine große Zeit verantwortet, hab dann schon immer aber so den Wunsch gehegt, ich würde eigentlich gerne mal eine P&L-Verantwortung haben. So, jetzt habe ich kommerziell schon viel gesehen, will jetzt nicht sagen, habe ich alles durchgespielt, aber ich habe schon viel gesehen und habe deswegen gesagt, na, ich würde eigentlich gerne auch mal operative Verantwortung sammeln und habe diesen Wunsch geäußert und diesem Wunsch wurde entsprochen, sodass ich dann bei Schenker die Verantwortung fürs Business Development abgeben durfte und die Verantwortung für den Nahverkehr übernehmen durfte. Dann hatte ich auf einmal keine Umsatzverantwortung mehr, sondern eine Kostenverantwortung, hatte da einen Kostenblock von 1,5 Milliarden Euro unter mir. Wir hatten je nach Volumen zwischen 10.000 und 12.000 Fahrzeugen auf den Straßen jeden Tag, von Spanien damals noch bis Russland, von den Nordics bis nach Italien. Ja, bis dann die Due Diligence losging bei Schenker und ich irgendwann mehr und mehr mit McKinsey und Boston Consulting zu tun hatte als mit meiner eigentlichen Tätigkeit. Und habe dann das Angebot bekommen, bei einem österreichischen Unternehmen, bei Cargo Partner, eben meine erste P&L-Verantwortung zu übernehmen. Und habe mir gedacht, du wolltest sowieso schon immer P&L-Verantwortung haben. Du hast jetzt kommerziell viel gesehen und viel erlebt. Du hast jetzt auch operativ Verantwortung übernommen, Kostenverantwortung übernommen. Also war für mich der nächste logische Schritt, eine P&L-Rolle zu übernehmen. Bin dann bei Cargo Partner COO geworden, also Chief Operating Officer für den Landverkehr und die Kontraktlogistik. War auch eine sehr, sehr spannende, sehr interessante Zeit. In der Zeit wurde Cargo Partner gekauft von Nippon Express. Ich habe noch den ganzen Post-Merger in Nippon Express mitbegleitet, habe dann da auch den Landverkehr für Europa verantwortet, mir aber immer gedacht, so richtig entscheiden, wie du denkst, dass es richtig ist, kannst du nicht. Gerade wenn du jetzt wieder in einem größeren Konzern bist bei Nippon Express, ist ein wahnsinnig tolles Unternehmen, aber natürlich auch sehr japanisch geprägt und Entscheidungen dauern in der Regel. Deswegen habe ich mir irgendwann gedacht, naja, eigentlich will ich mehr Verantwortung übernehmen und würde gerne autarker entscheiden dürfen. Ja, und habe dann eben die Chance bekommen, bei Andreas Schmid in den Vorstand aufzurücken und jetzt auch den Vorstandsvorsitz zu übernehmen und bin sehr, sehr dankbar für diese Chance, die ich jetzt hier bekommen habe.
Ja, sehr cool. Glückwunsch auf jeden Fall. Und wenn du jetzt so zurückguckst auf diese 20 Jahre, hast du gesagt, ne?
Sind jetzt genau tatsächlich 20 Jahre, ja.
Ah, nicht schlecht. Was würdest du sagen, so ein karrieretechnisch gesehener Tipp, den du jetzt so als Learning zusammenfassen könntest? Was wäre das?
Für mich, und da komme ich immer wieder drauf zurück, ist Verantwortung übernehmen. Mhm. Also ich glaube, gerade in großen Konzernen gibt es viele, die, ich will jetzt nicht sagen, sich wegducken, aber viele, die immer sagen, es ist nicht meine Verantwortung, das ist der muss das übernehmen. Und das habe ich nie gemacht und das werde ich auch nie tun. Also für mich ist das Thema wirklich Verantwortung übernehmen, Ownership zeigen, Accountability zeigen. Das ist für mich das Allerwichtigste. Das gebe ich auch mittlerweile allen meinen Führungskräften mit. Die Kollegen, die das Buch schon haben, die wissen das. Am Anfang, wenn ich meine Führungskräfte kennenlerne, gebe ich denen immer eine Ausgabe von dem Buch Extreme Ownership, dass ich extrem beeindruckend finde, nicht wegen des martialischen Hintergrunds, sondern einfach weil da dieser Grundgedanke der extremen Ownership eben bis zur Ende oder bis zur letzten Konsequenz gelebt wird. Und ich glaube, das ist das alles Entscheidende auch in einem Unternehmen. Wir als Führungskräfte sind verantwortlich und es liegt an uns, Dinge zu ändern. Und diese Verantwortung habe ich immer aufgenommen, auch gerne mal über meine eigentlichen Verantwortungsbereich hinaus. Wenn ich gesagt habe, das ist jetzt wichtig, das müssen wir tun, dann habe ich mich nicht davor gescheut, das zu tun. Und das, glaube ich, wurde auch irgendwann gesehen.
Cool, ja. Extreme Ownership, das ist doch von diesem Jacko.
Joko Willing und Live irgendwann.
Kommt so ein bisschen aus dem Militär, glaube ich.
Ja, das sind zwei ehemalige Navy SEALs. Also ja, es gefällt nicht jedem, es ist natürlich sehr martialisch. Ne? Es sind zwei ehemalige Navy SEALs, aber was ich eben spannend fand, da geht es um einen Einsatz in einem Kriegsgebiet, der schiefgegangen ist. Und einer von den beiden, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau wer, der war eben verantwortlich für diesen Einsatz und es hing an der Kommunikation. Es war eigentlich der Kommunikationsoffizier, der hier irgendwie seinen Job nicht richtig gemacht hat, aber der Einsatzleiter hat dann gesagt, nee, es liegt nicht an dem Kommunikationsoffizier, sondern es liegt an mir. Ich bin verantwortlich für diese gesamte Operation und meine Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass jeder seiner Verantwortung nachkommen kann. Okay, ja. Und diesen Gedanken, den finde ich einfach sehr, sehr gut. Deswegen beispielsweise waren wir heute auch auf der Umschlagshalle. Also das ist der Ort, an dem wir Geld verdienen. Und das ist genauso meine Verantwortung wie die Verantwortung des Lagerleiters oder des Abteilungsleiters, dafür sicher oder Sorge zu tragen, dass wir das vernünftig machen für unsere Kunden.
Mhm. Finde ich gut. Sehr, sehr wichtig und, glaube ich, ein abnehmender Skill sozusagen. Ich glaube, Ownership übernehmen, Verantwortung übernehmen ist jetzt nicht was meiner Meinung nach steigt gerade.
das möchte ich nicht verneinen, glaube ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt muss man ja auch unterscheiden. Also jetzt sage ich als Führungskraft oder in einem Vorstand, natürlich muss ich Verantwortung übernehmen. So, das kann ich jetzt nicht von jedem verlangen. Also von meinen Führungskräften verlange ich das. Aber ich kann jetzt nicht von jedem Sachbearbeiter oder von jedem Kollegen im Lager verlangen, dass er jetzt hier alles für die Firma gibt und voll brennt.
Klar.
Natürlich wäre es schön, wenn dem so wäre, und wir müssen auch eine Kultur schaffen, wo sich die Leute eben dann mit diesem Unternehmen so identifizieren, dass sie auch die Extrameile gehen. Aber aktuell, vor allem jetzt, wenn ich mir anschaue, was auch nachkommt an der nächsten Generation, wird das schwieriger und schwieriger.
Mhm. Ja, es ist, glaube ich, sowas, was man nicht so richtig... Also man kommt gut ohne durch, sag ich mal so. Weißt du, was ich meine? Also ja, es ist einfach was man, glaube ich, in unserem Zeitalter nicht mehr so stark braucht. Und deswegen ist es, glaube ich, umso seltener, wenn man es hat und wenn man gut drin ist. Und dadurch, wie du sagst, sticht man natürlich auch gut hervor. Ne?
Genau. Also ich glaube, das war tatsächlich mit der Grund auch, warum ich immer gesehen wurde, ich habe mich Sachen einfach angenommen. Wenn ich gesehen habe, da liegt irgendwas im Argen, dann habe ich das nicht liegen lassen, sondern habe es aufgenommen.
Ja. Und eigentlich ist es ja auch so, wenn ich jetzt was im Business-Kontext, ich sehe was und es ist irgendwie so ownership-los, sag ich mal, also da gibt es niemanden, der sich so richtig drum kümmert, es meckert ja keiner, wenn du dich dem annimmst, oder?
Gottes Willen, im Gegenteil, die sagen alle, jawohl, das ist ja richtig und hast du recht.
Ja.
Und ich finde, dann ist es natürlich auch eine gewisse Vorbildfunktion, dass man sich der Sache annimmt und sich da auch selber nicht zu schade ist dafür.
Mhm.
Aber natürlich, es meckert keiner. Meistens kommen ja die Leute dann zu dir und sagen, jawohl, du hast so recht, das genau brauchen wir und das muss vorgelebt werden und wir müssen da stringent sein und es muss eine klare Struktur geben. Also ich habe da noch nie irgendwas Negatives zugehört, ganz im Gegenteil.
Total. Ich glaube, das ist was, was man sich vornehmen kann. Also wenn man den Podcast fertig gehört hat, vielleicht für den nächsten Tag, nächste Woche oder jetzt gerade, je nachdem, wann ihr das hört, und ihr seht etwas, was sozusagen... wo sich niemand drum streitet, die Verantwortung zu übernehmen, ist es eine gute Chance, sich da zu positionieren oder zu platzieren. Kommt auf jeden Fall gut an.
Auf jeden Fall. Kann ich jedem nur empfehlen. Definitiv.
Sehr gut. Dann gucken wir mal so auf deinen Tag. Du hast am Anfang der Episode schon so ein bisschen gesagt, wie der abläuft. Was sind so für dich Best Practices und was hast du gemerkt in den 20 Jahren? Was brauchst du jeden Tag? Was sind Regelroutinen etc., um gut im C-Level unterwegs zu sein?
Also was ich gemerkt habe, was wirklich immer wichtiger wird, vor allem ich will jetzt gar nicht sagen, dass das nur Vorstände brauchen, aber je mehr Verantwortung man übernimmt, je höher man kommt in der Hierarchie, umso wichtiger wird das eigene Energielevel. Und umso mehr muss man auch mit seinem Energielevel haushalten. Deswegen, also du hast gefragt, wie sieht bei mir ein typischer Tag aus? Ich muss sagen, ich bin in einer Situation, meine Familie lebt in Frankfurt. Wir leben seit 16 Jahren in Frankfurt. Unsere Söhne sind da zur Welt gekommen. Meine Frau ist dort Lehrerin, verbeamtet. Also wir sind da super verwurzelt. Und ich bin halt immer irgendwo. In meiner Schenkerzeit war ich 3 Tage die Woche halt irgendwo. In meiner Zeit bei Cargo Partner bin ich jede Woche nach Wien gependelt. Und jetzt pendel ich halt jede Woche nach Augsburg. Das heißt aber für mich, unter der Woche kann ich mich sehr gut auf die Arbeit fokussieren.
Mhm. Okay.
Was vielleicht ein kleiner Vorteil ist, also jetzt gerade was die Leistungsfähigkeit angeht. Ich weiß, abends wartet nie jemand auf mich, wenn ich mal länger im Büro sitze oder wenn ich noch ein Abendessen habe oder irgendeine Abendveranstaltung. Dann weiß ich, es sitzt keiner zu Hause und wartet auf mich und kann mich da eben auch voll drauf fokussieren. Ansonsten beginne ich meinen Tag unter der Woche eigentlich immer mit einer Einheit Sport. Ich hab hier eine Wohnung mir eingerichtet, ein Zwei-Zimmer-Apartment, das ich mir eigentlich als Home-Gym eingerichtet habe. Mache da jeden Morgen eine Dreiviertelstunde Krafttraining, viel mit dem eigenen Körpergewicht. Geh dann ganz normal arbeiten, in der Regel bis spät abends. Geh dann, wenn ich Zeit habe und es funktioniert, noch eine Runde laufen. Hab mir als einzigen Luxus, das habe ich in meiner Wiener Zeit gelernt, so einen kleinen Saunapott gekauft. Also es gibt ja jetzt ein typisches Instagram-Opfer, wenn man das vielleicht kennt. Da gibt es so Saunapots, sieht aus wie ein Schlauch, da kann man sich reinsetzen und da drinnen wird es 80, 90 Grad warm. Also es ist dann wie so eine Ein-Mann-Sauna. Die habe ich mir noch reingestellt, abends immer zum Runterkommen, weil ich gelernt habe in meiner Zeit, als ich in Wien war, da bin ich immer ins Hotel gependelt. Egal wie gestresst ich abends aus dem Büro oder von der Abendveranstaltung zurückkam, nach einem Saunagang war ich wieder komplett relaxed. Und das habe ich mir beibehalten hier. Das mache ich auch eigentlich so gut es geht jeden Abend. Gehe nochmal in die Sauna und gehe dann schlafen. Also
nicht schlecht, ja.
So sieht der typische Tag aus.
Nicht schlecht. Das habe ich noch, das muss ich mir mal anschauen. Oh, du kannst im ganz normalen Raum drin, oder wieso?
Genau, richtig. Das steht einfach im Raum, sieht aus wie so ein Zelt, ist rund, ist auch aus Stoff, also ist jetzt nicht irgendwie massiv. Und dann drin steht, also ist wirklich auch kein Luxus, ne? Da steht dann ein Campingstuhl drin und du hockst dich da halt rein, da ist eine Heizung, die feuerst du an und dann wird es da drin 80, 90 Grad warm. So, und da kann ich jeden Abend nochmal 15 Minuten, 20 Minuten mache ich einen Saunagang, danach gehe ich duschen und ins Bett und schlafe wie ein Baby, was am Tag vorher passiert ist.
Ja, klar, ich meine, es ist natürlich auch irgendwo dann so auch ein Opfer oder eine Priorisierung, was man bringt, wenn man unter der Woche komplett sich der Arbeit ja irgendwo widmet, ne? Machst du ja so offensichtlich. Ist natürlich auch dann der Vorteil gegenüber jemandem, der das vielleicht nicht so kann.
In meiner Schenkerzeit in Frankfurt war ich immer genau der Einzige, bei dem es nicht so war. Also da waren alle meine Kollegen oder auch Vorgesetzte. Christian Drenten hat in der Zeit in Madrid gewohnt. Ich hatte einen Vorgesetzten, der hat dann in Paris gewohnt. Ich hatte Kollegen, die haben in ganz Deutschland verteilt gewohnt oder aus Holland. Und die waren halt unter der Woche immer da. Und wenn ich dann abends so um 18 Uhr mal auf die Uhr geguckt habe und gedacht habe, Mensch, du müsstest eigentlich heim zum Abendessen, waren die natürlich noch alle da und konnten Gas geben. So, und jetzt sage ich gar nicht, dass das gut oder schlecht ist. Ne? Aber es war halt einfach so. Und jetzt merke ich, auch für mich persönlich ist das, und ich glaube auch für meine Familie ist das besser, weil es eben klar ist, wenn ich hier in Augsburg bin, dann arbeite ich. Und wenn ich aber in Frankfurt bin, dann kümmere ich mich nur um die Familie.
Okay.
Und so kann ich das auch gut genießen. Also so freue ich mich immer natürlich extrem auf die Wochenenden, unternehme da wahnsinnig viel mit der Familie, mit den Kindern und kann mich da dann halt voll auf die Familie fokussieren.
Okay, verstanden. Also um das Energielevel zu haushalten, ist einerseits wichtig, dass du sozusagen den Sport offensichtlich
Sport,
auch machst.
Gute Ernährung, Schlaf ist vor allem ganz, ganz wichtig.
Schaust du da irgendwie speziell drauf oder nimmst du wirklich aktiv was, um das zu verbessern? Also der Sport offensichtlich, Ernährung hast du schon gerade erwähnt. Gibt es irgendwelche so Schlaf- und Ernährungstipps?
Also ich schaue und gehe eigentlich meistens jeden Abend um die gleiche Uhrzeit ins Bett. Also ich gehe immer zwischen 22 und 22.30 Uhr ins Bett und stehe jeden Morgen eigentlich um die gleiche Uhrzeit auf. Stehe immer um 6 Uhr auf. Und diese Routine, die ist mir auch heilig. Also das Einzige, wo ich dagegen breche, ist, wenn die Eintracht international spielt. Jetzt bei den Champions League-Abenden bin ich später ins Bett gegangen, aber ansonsten gehe ich unter der Woche eigentlich immer zwischen 22 und 22.30 Uhr schlafen.
Okay. Ein strikter Rhythmus, strikter Ablauf, ist schon Struktur, solche Sachen, das sind dir schon wichtig.
Genau, das priorisiere ich auch. Also da muss ich dann auch sagen, jetzt heute Abend bin ich wieder auf einer Abendveranstaltung, da ist hier in Augsburg ist hier eine lokale Politikveranstaltung. Da gehe ich hin, aber auch da weiß ich, ich gehe dann so nach Hause, dass ich um 22 Uhr idealerweise mit noch einem Saunagang in den Knochen ins Bett gehen kann. Spätestens 21 Uhr werde ich dann zu Hause sein, gehe nochmal in die Sauna und gehe dann schlafen.
Okay, verstanden. Und jetzt vielleicht auch so dieses Thema, vielleicht eher so die geistige, sag ich mal, Energielevel. So Sachen wie jetzt, hast du ja erzählt, diese Bücher und sowas. Bist du aktiv auf der Suche danach, irgendwie deinen Geist dann auch so zu erweitern?
Also ich spiele Schach tatsächlich noch parallel. Und also ich bin jetzt kein begnadeter Schachspieler. Ne? Ich bin jetzt hier auch kein Großmeister oder Sonstiges, aber ich spiele gern Schach. Das mache ich abends dann auf dem Handy. So unter der Woche gucke ich kein Fernsehen oder kein Netflix oder sonstiges, sondern habe dann abends eben meine Routinen, mache vielleicht noch eine kleine Runde regeneratives Yoga, 10, 15 Minuten, einfach auch um gestretched zu bleiben, spiele dann noch eine Runde Schach und gehe dann ins Bett. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber unter der Woche ist das so der typische Rhythmus. Ich habe keinen Fernseher in meiner Wohnung und die Zeit nutze ich dann anders.
Ja, ist interessant. Also Ja, es klingt auf der einen Seite langweilig, auf der anderen Seite, wir haben vorher kurz im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass ja bald die ganzen Episoden mit den Sportlern und Sportlerinnen kommen. Wenn du mit denen so in den Vorgesprächen über deren Tage sprichst, die hören sich auch ziemlich langweilig an, muss ich sagen. Vielleicht ist das ja auch ein bisschen so das Geheimrezept, um dann halt auf der einen Seite Spitzensport, auf der anderen Seite Spitzenmanagement, sage ich mal, zu machen. Stört dich das oder geht dir da was ab?
Null, also wirklich gar nicht. Also gerade hier unter der Woche in Augsburg fehlt mir das wirklich null. Also klar, am Wochenende ist was anderes. Wenn die Kinder dann im Bett sind, dann liege ich genauso mit meiner Frau abends auf der Couch und wir gucken noch irgendwie eine Netflix-Serie oder treffen uns mit Freunden oder so. Also natürlich, aber unter der Woche fehlt mir das wirklich null.
Okay, das ist interessant. Dass man dann doch irgendwie so in einem anscheinbar langweiligeren Tagesablauf ja eigentlich dann doch happy ist, ne?
Ja, also ich glaube, der Unterschied ist halt alles, was zwischen 8 und 18 Uhr passiert, ist halt alles andere als langweilig, ne? Also da kriegst du so viel Input und wirst von so vielen Stellen betankt, dass du ja, also in der Regel hast du ja keine, Hört sich doof an, aber du hast ja keine ruhige Minute. Du bist entweder back-to-back getaktet oder irgendjemand steht bei dir im Büro oder irgendwas ist doch noch passiert, um das du dich kümmern musst. Ich sag mal so, in diesen Kernzeiten zwischen 8 und 18 Uhr, da bist du ja so unter Strom, dass ich abends dann auch ehrlich gesagt nichts mehr hören und sehen will. Ich habe jetzt viele Kollegen hier, das ist bei Andreas Schmid ganz toll, die machen viel Sport zusammen.
Cool.
Gehen zusammen ins Fitnessstudio, gehen auch abends zusammen laufen. Ich war jetzt einmal dabei, auch bei dem Lauftreff, ist immer montagsabends Lauftreff, finde ich echt mega gut.
Ja.
Und da habe ich jetzt auch schon oft die Frage bekommen, warum hast du jetzt das Home Gym eingerichtet? Wir haben doch hier einen Wellpass und gehen ins Fitnessstudio und dann
Stimmt, ja.
kannst du ja da noch irgendwie die Abende verbringen. Aber das meine ich auch gar nicht böse, aber ich bin dann wirklich abends teilweise so durch, dass ich einfach nur froh bin, zu Hause zu sein oder meine AirPods in die Ohren und irgendwie hier noch eine Runde laufen gehen und dann einfach meine Ruhe zu haben. Das brauche ich dann auch, ja.
Ja, ist interessant, weil manchmal denkt man ja, man macht eine Pause oder scrollt dann so am Handy oder guckt was an, was ja eigentlich auch wieder Informationen, Inputs etc. sind. Vielleicht braucht man eigentlich genau das Gegenteil, ne? Einfach nichts
also
abschalten.
Also zumindest mir geht es so. Also ich muss dann abends abschalten. Ich meine, ich gucke dann abends mal noch in die E-Mails oder irgendwas. Ne? Das mache ich dann schon. Dann steht das iPad offen und dann schreibe ich noch die ein oder andere Mail mal, wenn es sein muss. Aber ich ansonsten brauche ich da einfach meine Ruhe. Ich habe Duolingo auf dem Handy, da übe ich Schach, da übe ich Französisch und Italienisch und das war's.
Cool.
Das brauche ich nicht.
Ja, stark. Was würdest du machen, wenn man dir den Berufskontext so verbieten, wegnehmen würde? Gibt es irgendwelche anderen?
Oh, ich glaube, langweilig würde mir nicht werden. Ne? Also du meinst, wenn ich jetzt unter der Woche gar nicht mehr arbeiten könnte?
Ja, ich würde dir jetzt man würde dir jetzt sozusagen verbieten, was du heute machst.
Also ich habe das ja. Hab das jetzt gerade Ende letzten Jahres zwischen zwei Jobs erlebt. Da hatte ich das große Glück, dass ich 2 Monate zu Hause sein konnte ohne Arbeit. Und muss ganz ehrlich sagen, langweilig wird es ja dann auch nicht. Ne? Da würde ich mich um die Familie kümmern. Ich habe dann da die Haushaltspflichten übernommen. Ich habe die Pausenbrote geschmiert. Ich habe die Wäsche gewaschen und irgendwie die Kinder durch die Gegend gefahren. Und habe mir dann nach den 2 Monaten gedacht, Mensch, was hast du denn jetzt eigentlich gemacht? Also ich glaube, zu tun gibt's genug.
Ja, verstehe. Cool. Hey, danke, dass du mitgemacht hast. War sehr viel Interessantes dabei. Jeder, der bis jetzt zugehört hat, kann sicherlich irgendwas mitnehmen in den Tag hinein oder in den morgigen Tag hinein. Danke dir.
Ich danke dir, hat Spaß gemacht.
Perfekt. Ja, an alle, die jetzt noch dabei sind, vielen Dank euch. Wie immer, lasst uns gerne eine Bewertung da. Abonniert gerne auch den Kanal. Das hilft mir natürlich, die ganzen Nachrichten und Episoden noch weiter in den Markt zu tragen. Wenn ihr Feedback habt, kommt auf uns zu. LinkedIn ist unten in den Shownotes. Auch alles zu den jeweiligen Firmen und ja, wie ihr noch weiter natürlich euch aufschlauen könnt, entweder zu Andreas Schmid oder eben auch zu Thomas. Und ich freue mich natürlich auch über jede direkte Nachricht. Und wenn ihr Themen habt, permanente Besetzungen, interimistische Besetzungen, gerade so im Führungsbereich, dann könnt ihr natürlich auch immer auf mich zukommen. Bis zum nächsten Mal, Thomas.